Danke, Herr, dass du gut zu uns bist. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Danke, Herr, für die gute Zeit, die wir hier miteinander haben können, für die Gemeinschaft, dass wir zusammen sein können. Und danke, dass du unter uns bist. Du hast uns das versprochen und wir dürfen uns darauf berufen und wir dürfen es wissen. Rede du zu uns heute, öffne uns der Kopf und der Geist, dass wir von deinem Wort gepackt, gerüttelt werden und verändert werden. Danke dafür, dass du heute noch lebendig bist und dass du heute noch redest. Und schenk dir unserem Bruder Peter auch jetzt dein Wort. Amen.
Ja, manchmal werde ich gefragt, habe ich Deutsch gekonnt, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Das war nicht der Fall. Ich durfte mein Deutsch hier in Deutschland lernen. Und als es hieß, ich bleibe am Bodenseehof, dann habe ich das Goethe-Institut in Prien am Chiemsee besucht, weil jemand mir sagte, das ist eine schöne Gegend. Es war eine sehr schöne Gegend und nicht alle Hausaufgaben wurden eingereicht. Und ich dachte damals, wenn man sowieso Bahnhof versteht, sie sprachen Hochdeutsch da in Berchtesgadener Land. Und dann bin ich zurück in die Heimat, was jetzt meine Heimat ist. Ich habe eine andere Aussprache erlebt. Und nicht nur die Aussprache, sondern die Art. Denn meine Frau ist urschwäbisch, kommt aus einer Bäckersfamilie. Und wir waren neu verheiratet und eine Eheschließung ist sowieso eine große Umstellung. Dazu kam, meine Frau war 8 Jahre Witwe. Sie brachte 2 Kinder in die Ehe. Unsere Kinder sind jetzt erwachsen. Ich zähle da ein bisschen nachher davon. Aber da prallten 2 Kulturen aufeinander, möchte ich sagen. Und einen Nachmittag zum Beispiel wollte ich ein Nickerchen machen. Ich muss oft abends einen Dienst antreten und wir gingen im Schlafzimmer und ich fing an, nach dem Mittagessen Rouladen runter zu tun. Und dann auf einmal höre ich einen Schrei, neu, Max Edder. Ich sagte, was? Ich will ein Nickerchen machen. Das kann man nicht bringen. Also alle Nachbarn würden sehen, dass wir am hellen Nachmittag uns hinlegen. Das geht gar nicht. Ich sagte, echt? Okay. Ja, 2 Arten. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, nach über 30 Jahren in Schwabenland, da fühle ich mich hier zu Hause und kann das viel besser einordnen. Und meine Schwiegereltern leiten mich ein in die urschwäbische Kultur und Tugende. Und das tut mir gut. Psalm 138 möchte ich lesen. Psalm 138. Psalm 138, Vers 1, ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meine Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von dem Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen. Er kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns anschaust und wir wollen uns in deine Gegenwart heute Morgen demütigen. Jesus, du sollst die erste Stelle haben in unserem Leben. Das hast du verdient. Und ich danke dir, dass du uns annimmst. Sei du derjenige, der heute Morgen spricht durch deinen Geist. Nimm dein Wort, zerbrich es klein und speise unser Vertrauen in dir, um deines Namens willen. Amen. Der Titel heute Morgen lautet eine Theologie des Leidens. Und ich komme zu Kolosser 1, Vers 24. Hier spricht Paulus von sich, war am Ende seines Lebens, er wurde verhaftet, noch befreit und dann nochmals ein zweites Mal verhaftet, hat seine letzten zwei Briefe geschrieben an einen jungen Pastor namens Timotheus, den er im Glauben erzogen hatte. Und zu dieser Zeit, als er diese Gemeinde in Kolossia schrieb, saß er, ich vermute, unter Hausarrest, aber immerhin angekettet, beschränkt in seine Möglichkeiten. Es war unangenehm, war bestimmt einsam. Und er schreibt in Kolosser 1, Vers 24, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was in den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Heute betrachten wir nicht alle Fragen, die mit dem Leid zu tun haben, aber Paulus bringt diese Aussage mitten in diesem Brief und er spricht offen und ehrlich über sein Leid. Und ich möchte das heute Morgen in Betracht nehmen. Es tut mir leid, wenn das Bild auf dem Leinwand nicht so scharf ist. Es gibt technische Schwierigkeiten heute Morgen. Agis Fernando war der Leiter von Jugend für Christus in Sri Lanka, jahrelang. Er ist noch tätig, er ist über 70, wenn nicht Richtung 80. Schätze ich ihn sehr. Ich begegnete ihn einmal in Eidlingen und er ist ein sehr reifer Bruder. Und er sagte, heutzutage gibt es viel Betonung auf eine Therapie für die Leidende, aber eine mangelhafte Theologie übers Leid. Die Theologie soll die Basis sein für eine heilende Therapie. Das mag ich. Und das ist geschrieben von einem Mann, der durchs Leid eben gegangen ist. Und wer die Nachrichten schaut, der weiß in Sri Lanka heute, es geht gar nicht gut in jeder Hinsicht. Und er schreibt Berichte davon. Ich bekomme sie bei Gelegenheit und schätze ich diesen Mann sehr. In Kolosser 1, Vers 13 bis 23, Paulus stellt die Größe Jesu dar in einer Art und Weise, die kaum im Neuen Testament zu lesen ist. Das ist sehr wichtig, sehen wir dann später in dieser Reihe von Bibelarbeiten. Aber er stellt die Größe Jesu dar, weil er in sein Leid sich daran gehängt hatte. Ich hänge mich an diese Größe Jesu. An seine Treue, an seine Allmacht, an seine Weisheit, an seine Gegenwart in meinem Leben. Nach diesem Abschnitt, dann kommt er mit dieser Aussage, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Das ist eine gewaltige Aussage für einen Mann, der sehr zu leiden hatte. Und Paulus, das Geheimnis seines Lebens, findet man in Apostelgeschichte 20, Vers 24. Und es heißt dort, ich achte mein Leben als nicht die Rede wert. Es geht nicht um mich. Jesus soll die erste Stelle in meinem Leben haben Und es stimmt, wir haben Jesus ganz, aber die wichtige Frage ist, hat Jesus mich ganz? Hat er meine ganze Person in Besitz genommen? Hat er alles, was ich bin und habe, angenommen, weil ich freiwillig dieses Opfer gebracht habe? Das ist die Frage. Und inwiefern er seinen Plan durch uns erfüllen kann, hängt davon ab, ob wir bereit sind, unser Recht auf uns selbst niederzulegen. In jeder Hinsicht. Paulus sagte in Epheser 2, Vers 10, wieder ein Brief aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Epheser 2, Vers 10, er sagte, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und dieses Wort Werk in der deutschen Übersetzung hier kommt von einem Wort im Griechischen, von dem wir das Wort Gedicht bekommen. Das Wort auf Griechisch heißt Poema und auf Englisch ist das nachvollziehbar. Poem, Gedicht auf Deutsch. Wenn ich Infos vermitteln will an meine Mitarbeiter am Bodenseehof, kann ich das in Stichpunkten vermitteln in ein E-Mail. Also 1, 2, 3, das ist zu erledigen. Es ist ziemlich fad, es ist ziemlich trocken, aber das Wichtigste steht da. Wenn man ein Gedicht schreibt, da steckt das Können des Autors drin. Da steckt seine Fähigkeiten, seine Kreativität drin. Und Paulus sagt, wir sind ein Gedicht Gottes, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Gabi und ich waren im Herbst in Holland und unsere Gastgeberin, sie ist angestellt in dem Corrie ten Boom Haus. Und da haben wir eine Privatführung bekommen. Wir haben tatsächlich in ihr Esszimmer Abendessen gegessen miteinander. Das war sehr interessant. Sie kennt sich in- und auswendig aus. Und als wir da saßen, da gab es so eine kleine, ich würde auf Schwäbisch sagen, Deppich. Und das war auf einen Stand hingestellt und von einem Blickwinkel sieht man diese Seite. Und das ist die Kehrseite, das ist die untere Seite. Und das sieht chaotisch aus. Da sieht man Faden und es sieht gar nicht schön aus. Wenn man das Ganze umdreht, sieht man Folgendes. Und Corrie ten Boom brachte diese kleine Teppich mit sich bei ihr Predigtdienste und sie hat zuerst diese Seite gezeigt und sie sagte, hier leben wir. So sieht unser Leben manchmal aus. Aus unserem Blickwinkel sehen wir Chaos, unvollendete Sachen und es sieht gar nicht schön aus. Da leben wir. Und dann dreht sie das Ding um und zeigt ihnen diese Krone. Und sie sagt, das ist Gottes Blick auf mein Leben. Er hat ein Muster im Sinn. Er hat was Schönes. Er hat was im Sinne mit dem, was mir so chaotisch vorkommt. Sinnlos, schmerzhaft sogar. Aus Gottes ewiger Sicht, der mein Leben vom Anfang bis zum Ende in einem Blick sieht. Er hat was vor, was Schönes, ein Gedicht. Er möchte in der Führung meines Lebens was Schönes draus machen, auch wenn ich das aus meinem Blickwinkel nicht erkennen kann. Denn der Meister vergeudet die Zeit seines Dieners nicht. Der Meister vergeudet die Zeit seines Dieners nicht. Und Paulus, sein Leben war hier nicht vergeudet, aber voller Einschränkungen in jeder Hinsicht. Er könnte nicht seine Begabung sozusagen entfalten als Pionier. Er war eingeschränkt, er durfte die Gemeinden nicht mehr besuchen. Er durfte nicht mehr predigen, er durfte nicht mehr Menschen begleiten. Und aus einer menschlichen Sicht hätte man sagen können, warum hat Gott mir das angetan? Das höre ich manchmal von Studenten, und heutzutage kommen die jungen Menschen mit manchen Geschichten. Da staune ich darüber, was sie durchgemacht haben, schon in jungen Jahren. Ich gewinne Mitleid und Verständnis für sie. Aber für Paulus, er hat wohl bekannt, dass Gott mittendrin war, aber er hat nie gesagt, Gott hat mir was Schlimmes angetan. Manchmal kommen wir mit dieser Aussage, und weil wir meinen, Gott schweigt, ich habe das Recht, ihn anzuklagen. Warum hat Gott mir das angetan? Manchmal spüren wir die Ungerechtigkeit dieser Welt an unsere Person. Manchmal bekommen wir die Konsequenzen von anderen ihrer Entscheidungen mit. Und wir waren nicht an dieser Entscheidung beteiligt, aber wir bekommen es zu spüren. Gott hat es mir nicht angetan. Zugelassen wohl, angetan nicht. Und ich bin ein bisschen empfindlich an dem Punkt geworden, denn wir klagen Gott an für das, was der Mensch anstellt, manchmal. Es gibt Konsequenzen unserer Entscheidungen, und manchmal weitreichend und über unser eigenes Leben hinaus. Es trifft anderen. Und das war so mit Paulus. Warum Gott das nicht verhindert, das kann ich dir manchmal nicht sagen. Und das ist mir ein Geheimnis. Ich lebe hier. Warum hat Gott das zugelassen? Er hätte das hindern können. Aber wie ich die Schrift verstehe, Gott stoppt nicht der Mensch vor manche Entscheidungen, die schwerwiegend und schlimm sind. Und wir leben mit den Konsequenzen davon. Wir leben mit den Konsequenzen von 1. Mose 3 bis heute. Und der Herr hat das nicht verhindert, aber erlaubt. Und das, was Gott nicht verhindert, aber erlaubt, da wird er sich dadurch verherrlichen, ein Gedicht schreiben. Und das ist mir ein Rätsel, komme nicht auf mich zu nachher und frag Peter, wie soll das geschehen, weil je länger ich lebe, desto mehr unbeantwortete Fragen und ungeklärte Angelegenheiten in meinem Leben. Meine 12-jährige Tochter, als Gabi und ich uns verlobt haben, kommt auf mich zu und sie fragte, musste mein Papa sterben, damit du meine Mutter heiraten kannst? Mir blieb die Spucke weg. Was sagst du, ein 12-jähriges Mädchen, deren Vater zu Hause an einem Gehirntumor gestorben ist? Ich bin ratlos. Ich bin zunehmend bereit, je älter ich werde, zu sagen, ich weiß nicht. Eins merke ich bei Paulus, und es tut mir leid, dass wir das nicht lesen können, ich lese es aber vor. Oswald Chambers, manche kennen seinen Namen. Es gibt ein Andachtsbuch, mein Äußerst für sein Höchstes. Der hat ein Zelt im Ersten Weltkrieg aufgestellt in Ägypten und hat Andachten gehalten. Dieses Zelt hatte über 400 Stühle drin. Seine Frau saß hinten, hat Notizen gemacht, auch in der Bibelschule, die er in London gegründet hatte. Und daraus entstand dieser Andachtsbuch. Er sagte, dass der ganze allmächtige Gott ist unsere im Herrn Jesus. Und er wird das letzte Sandkorn und den entferntesten Stern in Anspruch nehmen, um uns zu segnen, wenn wir ihm gehorchen. Was macht es aus, wenn die äußeren Umstände schwierig sind? Warum sollten sie das nicht sein? Wenn wir dem Selbstmitleid Raum geben und dem Luxus unseres Jammers freien Lauf lassen, dann verbannen wir Gottes Reichtümer aus unserem Leben und hindern anderen dran, in seine Bestimmungen einzutreten. Keine Sünde ist schlimmer als die des Selbstmitleids, denn Selbstmitleid löscht Gott aus und hebt das eigene Interesse auf dem Thron. Es lässt unseren Mund Möhren ausspeien und aus unserem Leben wird ein sehnsüchtig flehender geistlicher Schwamm, an dem nichts Lebendiges oder fruchtbar ist. Und wir erleben in dieser Welt die Konsequenzen von ungerechten Entscheidungen, dazu dunkle Mächte, die auch am Werk sind. Und das trifft uns als Gottes Kinder. Wenn alles schief geht, verlasse dich drauf, Gott wird das Richtige tun. Wenn alles schief geht, verlasse dich drauf, Gott wird das Richtige tun. Er sagte, Rache ist mein. Er sagte, eines Tages werde ich alles neu machen. Man soll durchaus Offenbarung 21, Vers 1 bis 6 lesen und sich einprägen lassen, was die neue Himmel und neue Erde angeht. Denn manchmal läuft das Leben mir so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, weil mein Lebenslauf war auf meine Vorstellungen aufgebaut und nicht Gottes Wahrheit. Und wenn diese Vorstellungen zerbröseln, das trifft uns manchmal hart, weil unsere Denkweise eher von unserer Vorstellung geprägt ist, statt die ewige Wahrheit Gottes. Ich möchte was vorlesen, denn in meinem Kirchengesangsbuch, da las ich ein Zitat von Bonhoeffer. Und er sagte, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Das fand ich gut. Und das hat mich zu dem Punkt gebracht, okay, was hat Gott mir in dieser Lebenszeit, ich spreche nicht von neuer Himmel und neuer Erde, Gott sei Dank kommt das noch. Aber was hat er mir versprochen in dieser Zwischenzeit? Da musste ich mich auf den Weg machen und forschen und sehen, okay, das hat Gott mir versprochen und das nicht. Ich lese meine Liste vor und diese Liste ändert sich. Es ist nichts Kompliziertes, es ist einfach Aussagen der Schrift. Gott hat mir sein ewiges Leben versprochen, aber kein langes Leben. Er hat mir sein ewiges Leben versprochen, aber kein langes Leben. Und damals, 17. August 2013, als ich die Nachricht am Bodenseehof bekam, dass mein lieber Bruder und enger Freund Hans-Peter Reuer heimgegangen ist. Es war ein Schlag ins Gesicht. Und diejenigen, die alt genug sind, wissen, dass sein Vorgänger Gernot Kunzelmann, der Gründer von Tauernhof, auch auf diese Weise heimgegangen ist, das war ein zweiter Schlag. Gott hat mir sein ewiges Leben versprochen, aber nicht unbedingt ein langes Leben. Gott hat mir seine Heilung in der neuen Erde versprochen, aber nicht immer auf diese Erde. Unsere Leiter in Albanien, seine Frau war krebskrank, eine ganz, ganz liebe Frau. Ich habe auch für Heilung gebetet. Er hat uns drum gebeten und Gabi und ich sind auf die Knie gegangen, als wir diese Nachrichten bekamen. Und im Dezember ist sie heimgegangen. Sprach mit ihm gestern. Gott hat uns sein ewiges Leben versprochen, aber kein langes Leben. Der hat Heilung versprochen für alle Gottes Kinder in der neuen Welt, aber nicht immer in dieser Welt. Kann er ja, muss er nein. Gott hat mir seinen Trost versprochen, aber kein Leben ohne Leid. Gott hat mir seine Hochzeitsmahl versprochen, aber kein Ehepartner oder Partnerin. Gott hat mir seine Freude versprochen, aber kein Leben ohne Trauer. Gott hat mir seinen Sieg versprochen, aber kein Leben ohne Konflikte. Gott hat mir seine Kraft versprochen, aber kein Leben ohne Schwachheit. Gott hat mir seine Weisheit versprochen, aber kein Leben ohne Fragen. Gott hat mir seine Gerechtigkeit versprochen, aber nicht gerechte Menschen. Gott hat mir seine Führung versprochen, aber kein Leben ohne Verwirrung. Gott hat mir seinen Siegeskranz versprochen, aber keine menschliche Anerkennung. Gott hat mir seine Gegenwart versprochen, aber kein Leben ohne Einsamkeit. Gott hat mir seinen Segen versprochen, aber kein Leben ohne Gehorsam. Gott hat mir seine Belohnung versprochen, aber kein Leben ohne Kampf. Gott hat mir seine Liebe versprochen, aber kein Leben ohne Ablehnung. Gott hat mir seinen Frieden versprochen, aber kein Leben ohne Unruhe. Und ich merke in Gottes Wort, da hat er mir einiges versprochen und eben einiges nicht. Und ich muss vorsichtig sein, wenn es darauf ankommt, ich bekomme nicht das, was ich mir vorgestellt habe, denn Gott hat es mir nicht versprochen. Ich würde in der Seelsorge so eine Aussage nicht bringen, aber es wäre gut, dass wir diese Dinge uns einprägen lassen, bevor uns die Härte des Lebens trifft. Paulus in Philipperbrief sagte, gedenke an mein Fesseln in Christus. Er sagte in Epheser 3, Vers 1, deshalb sage ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu. Paulus hat nicht gesagt, ich bin der Gefangene Roms. Er hat nicht gesagt, ich bin der Gefangene der Juden. Er sagte, ich bin der Gefangene Christi Jesu. Und er hat erkannt durch all das Falsche, all das Ungerechte, was passiert ist, dass Gott immer dran war, ein Gedicht zu schreiben durch sein Leben. Manchmal höre ich, ja, ich habe mein Leben dem Herrn übergeben. Da frage ich mich, ist es uns bewusst, dass er uns das Leben zuerst gegeben hat? Manchmal muss es uns bewusst sein, wir leben mit gewissen Einschränkungen. Und die sind von Gott erlaubt. Ob das finanziell, ob das gesundheitlich, ob das auf Beziehungsebene. Jeder von uns lebt mit Einschränkungen. Und die müssen wir annehmen. Ich höre manchmal in der Gemeinde, sogar in der Mission, ja, das hat mir nicht mehr gefallen, ich könnte meine Begabung nicht entfalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Seit wann geht es darum? Paulus, menschlich gesehen, der lebte ein vergeudetes Leben, menschlich gesehen, da im Gefangen, in der Gefangenschaft. Manchmal beten wir, Herr, nimm diese Last von mir, und er tut es nicht. Er tut's nicht. Denken wir dran an Apostelgeschichte 9, Vers 4. Paulus war nach Damaskus unterwegs, wollte Christen verfolgen, und Christus ist ihm erschienen, und er sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Wenn sowas in deiner Bibel steht, das ist eine schlechte Übersetzung. Saul, Saul, warum verfolgst du mein Volk? Das hat er nicht gesagt. Er sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und wenn Jesus in seiner Gemeinde gegenwärtig ist, wir spüren das Leiden Christi. Und das Leiden Christi beinhaltet all das, was gegen seine Natur und Wesen sich stellt. Und wir bekommen das zu spüren. Er nennt sie das Leiden Christi. Und er wusste, und wir kommen heute Abend dazu, er wusste, Jesus ist in mir gegenwärtig und er leidet in mir. Und ich spüre das Leid Christi in meine Einschränkungen. Ich bin in der Bundesstaat Minnesota, wie gesagt, aufgewachsen, und Minnesota grenzt Kanada. Und da gab es östlich von uns und nördlich diese großen Seen. Eins davon war der obere See. Und wir haben in der Jugend da gecampt im Sommer, war sehr schön. Und wie es halt mal war, abends gab es nicht so viel zu tun, und wir Jungs, wir haben tagsüber Treibholz gesammelt und wir haben ein Lagerfeuer gebaut in einem Maß, das war unwahrscheinlich. Das war unsere Beschäftigung spätnachmittags. Und da saßen die Erwachsenen, als ich ein Kind war, und sie haben uns diese Figuren im Himmel gezeigt und die Sterne. Ich kenne die Namen auf Deutsch nicht. Big Dipper, Little Dipper, The Big Bear, Orion, etc. Da habe ich die Sterne sehr, sehr gut sehen können. In dem Vorort von der Großstadt Minneapolis, da habe ich die Sterne in der Art nicht sehen können, aus einem gewissen Grund. Es war zu hell. Der beste Ort, einen Stern zu sichten, ist da, wo es sehr finster ist. Und manches im Leben als Kind Gottes ist erst recht in der Dunkelheit zu erkennen. Und Paulus schreibt aus dieser reichen Erfahrung, und er sagte: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Das ist eine interessante Aussage. Für euch leide. Mit dieser Aussage hier, nun freue ich mich in den Leiden. Oder Paulus sagt in Philipper 4, Vers 4, freut euch alle Zeit. Ich sage nochmals, freut euch. Ich habe Mühe mit dieser Aussage gehabt, weil ich dachte, ich wurde berufen als Kind Gottes, immer Freude zu empfinden, auch wenn das Leben schiefgegangen ist. Man soll als Kind Gottes immer fröhlich sein. Das ist auf gut bayerisch ein Schmarrn. Das ist nicht so. Wir sind nicht berufen, als Kinder Gottes das Schlechte gut zu nennen. Wir müssen nicht unsere Kopf im Sand stecken und das Schlimme einfach ignorieren. Das ist es nicht. Wenn es hier heißt, nun freue ich mich, das heißt, er Hab dran Gefallen, aber nicht an dem Leid selbst, sondern an etwas anderes. Nun, ich gebe ein paar Beispiele. Ich habe einen Freund, der leitete ein Freizeitzentrum in Kalifornien, also im großen Maß. Und das war unsere erste Dienstreise als Familie 2004. Unsere zwei Kinder waren damals 13 und 11 Jahre alt. Und er wollte ihnen was Schönes anbieten. Und in einem Wochenende zwischen diese zwei Freizeiten nahm er uns mit nach Disneyland. Das wäre nicht unbedingt meine erste Wahl, aber die Kinder waren da und das war äußerst nett. Das Gute dran war Folgendes: Der hatte solche Pässe, ich weiß nicht, wo er sie hatte, aber man durfte mit diesem Pass die Schlange umgehen und direkt vorne, und dann kam man als erstes dran. Außerdem ist mein Freund 2 Meter groß, der war ein Leuchtturm, und wir liefen ihm hinterher in Disneyland unter alle diese Gäste unterwegs. Es war sehr heiß und wir konnten ihn sehr einfach sehen. Meine Güte, habe ich mich gefreut, dass ich mit meinem Freund unterwegs war. Habe ich die Hitze gemocht? Nein. Habe ich alle diese Rollercoaster, Achterbahn und was weiß ich, hat mir das nicht unbedingt, aber ich war sehr froh, dass mein Freund dabei war. Ich freute mich. Meine Tochter hat an der Musikschule in Stuttgart studiert, und sie bekam einen Brief vom Gerichtshof in Stuttgart. Und das war eine Anklage von einer Firma, und es hieß in dem Brief: Eure Tochter erschien nicht für ein Fotoshooting namens Princess for a Day. Wer meine Tochter kennt, würde sie überhaupt nicht interessieren, aber sie musste vorm Gericht. Sie wurde angeklagt mit einer Geldstrafe, und sie sagte: Ich habe mich niemals angemeldet für sowas. Und wir waren hilflos diese Anklage ausgesetzt. Ich sprach mit einem Mitarbeiter am Bodenseehof, der kannte einen Rechtsanwalt in seiner Gemeinde. Er kam und er hat das gelesen und durchschaut und sagte: Das ist ein Scam. Das heißt, das ist keine echte Anklage. Keine Sorgen machen. Mensch, habe ich mich gefreut, dass ich einen Rechtsanwalt an der Seite hatte. War das Ganze angenehm? Nein. Habe ich mich so wohl gefühlt, als wir eine Anklage bekommen? Oh, das ist ja super. Nee. Mitte der 80er Jahre ging ich mit einem Mitarbeiter vom Lichten Osten nach Rumänien, als Ceausescu noch im Amt war. Unsere Aufgabe war es, Gemeinden dort zu besuchen. Er hatte die Adressen auf ein kleines Stück Papier in eine geheime Sprache. Ich durfte nichts wissen. Wir kamen an diese lange Schlange an der Grenze. Wir fuhren durch Jugoslawien damals, kamen an der Grenze. Und wir mussten, was weiß ich, wie lang warten. Und dann auf einmal holt mein Partner eine Stange Zigaretten, gibt er die Wächter da, und dann kamen wir direkt vorne, und es heißt: Aussteigen, wir werden das Auto durchsuchen, und wir dürften uns in ein Zimmer begeben, und ein Wächter oder ein Offizier hat uns dann unter die Lupe genommen, Fragen gestellt und so, und unter anderem hatte mein Partner so eine schwarze Kassette, für diejenigen, die alt genug sind. Er sagte: Was ist das? Propaganda. Was wollt ihr hier? Mein Freund sagte: Sie können es reintun. Es war Musik von Johnny Cash. Mein Freund fragte: Gefällt es Ihnen? Ja. Dürfen Sie behalten? Dann sind wir durch und wir waren schön unterwegs. Ich könnte vieles erzählen, aber zum Abschließen: Eines Tages waren wir unterwegs, den ganzen Tag unterwegs, kamen in ein Dorf, ungeteerte Straßen, sehr bescheidene Häuser. Wir stiegen aus, und dann auf einmal sagt mein Freund: Schaue nicht um, gehe zur nächsten Kreuzung, überquere die Straße und wir gehen ins Auto und wir werden wegfahren. Haben das gemacht und wir stiegen ins Auto. Ich sagte, was war das denn? Wir sind den ganzen Tag gefahren. Er sagte, wir wurden verfolgt. Ich habe so viel gesehen. Mann, habe ich mich gefreut, dass ich mit ihm unterwegs war und nicht allein war. Das ist die Bedeutung von freut euch. Wir müssen in der Gefühlslage uns so gut fühlen über die Lage, wie es ist. Aber wir dürfen daran gefallen haben, wir sind nicht allein. Der Herr sieht einen Sinn, er hat einen Plan, er schreibt sein Gedicht, das kann ich ihm zutrauen. Und ich kann die harte Tatsachen des Lebens ins Gesicht schauen und dann mein Leben nach der Wahrheit ausrichten. Jesus ist bei mir. Er lässt mich nicht allein. Und bis er sagt, okay, heimkommen, bin ich sicher in eine unsichere Welt. Ich freue mich an den Leiden für euch. Paulus sagte in 2. Korinther 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in unsere Bedrängnis, damit wir auch die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Wenn ein Mensch sein Arm oder Bein bricht, normalerweise tut man eine Schiene drauf. Als ich ein Kind war, war das ein Gips. Wir dachten irgendwie, das machte Spaß in der Schule. Der Kumpel kam mit so einem Gips und wir haben Bilder drauf gemalt und unterschrieben und so weiter und so weiter. Wenn das Herz zerbrochen ist, da trägt man kein Gips. Und das Leiden kann furchtbar einsam sein. Man kann sogar in so einer Veranstaltung sitzen und Loblieder singen und innerlich erlebt man eine Traurigkeit gleichzeitig und kein anderer im Raum versteht das. Ich war in Schloss Klaus, das Fackelträgerzentrum in Österreich, zum Unterrichten. Anfang der Woche saß ich mich hin zum Mittagstisch gegenüber einem Mann, der war bestimmt der älteste Student. Und wir kamen ins Gespräch. Ich fragte, sind Sie in Rente? Nein, bin ich nicht. Sind Sie Inhaber von einer Firma und machen Sie irgendeine Sabbatzeit? Nein. Ich fragte, warum sind Sie hier? Wie haben Sie sich das leisten können? Und er sagte, vor 6 Monaten ist meine Frau plötzlich gestorben. Deswegen bin ich hier. Es wurde am Tisch sehr ruhig. Dann sagte ich, ah, das ist interessant, ich habe eine Witwe geheiratet. Und da habe ich ein bisschen Verständnis gewonnen. Da brach er in Tränen aus. Da war es sehr ruhig. Am Ende der Woche kam er auf mich zu und er sagte, kann ich zu dir kommen, damit ich mit deiner Frau sprechen kann? Er wohnte in Wien. Er fuhr, was weiß ich, 6 bis 8 Stunden nach Fischbach, saß am Esstisch mit Gabi und mit mir. Und meine Frau hat nur 2 Worte sagen können oder müssen. Sie sagte, ich verstehe. Und das ist Gold wert. Denn das Leiden ist furchtbar einsam. Und Paulus sagt, ich freue mich an den Leiden für euch. Er sagte in 2. Korinther 1, der uns tröstet in alle unsere Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Und deswegen, manchmal scheint es mir, das Leiden, was ich durchmache, das macht keinen Sinn für mich. Habe ich nicht verdient. Das stimmt. Und da habe ich manchmal keine Antwort drauf. Aber es kann sein, dass der Herr uns führt, irgendwann mal in der Zukunft, damit wir diese zwei Worte jemandem sagen können, die durchs Leid gehen. Wir können sagen, ich verstehe. Sie brauchen keine hochtheologische Aussage. Sie brauchen Verständnis, sie brauchen Tränen durch jemanden, der das selbst durchgemacht hatte. Amy Carmichael wuchs in Irland auf, ging als Missionarin nach Zypern, Japan, letztendlich nach Tamil Nadu, Südindien, hat eine Arbeit dort mitgegründet, The Dunover Fellowship. Es war ein Ort für missbrauchte Kinder und Waisenkinder, besteht bis zum heutigen Tag. Sie hat eine Verlobung, sie hat sich entlobt, weil diese Drang in der Mission zu gehen so stark war, eine frohgebende Drang, hat nie geheiratet, lebte in Indien über 50 Jahre. Und sie kannte das Leiden. Und sie sagte, die Fähigkeit, anderen zu helfen, kommt durch die Annahme eines zertrampelten Lebens. Und Paulus hat uns viel zu sagen, gerade deswegen, weil er das durchgemacht hatte. Ich freue mich, wenn ich eines Tages diesen Mann sehen kann. Vielleicht ist er unter einigen hier bekannt. Ich habe diese Geschichte von Winrich Schäffbuch gehört. Ludwig Krapf ist außerhalb Tübingen aufgewachsen, geboren 1810, besuchte eine Bibelschule, hat Theologie in Tübingen studiert. Seine erste Pfarrstelle war eine Katastrophe. Hörte von einem Freund von ihm, dass es eine Mission in England gab. Sie suchten Missionare, die bereit wären, nach Ostafrika zu gehen. Und er ging nach Ostafrika, er und ein Kamerad. Und unterwegs an der Küste Frankreichs ist der Kamerad selbst verstorben. Er hat die Beerdigung gehalten. Später hatte er die Witwe geheiratet. Sie kamen nach Äthiopien. Sie dachten, gut, laut Apostelgeschichte 8, aufwärts gab es einen reichen Hintergrund geistlicher Wahrheit in Äthiopien. Sie haben ihn nicht angenommen. Er und seine Frau schließen sich eine Gruppe von Einheimischen an. Die Frau hat das erste Kind zur Welt gebracht und unmittelbar nach der Geburt ist das Kind verstorben. Die Einheimischen haben gesagt, entweder begraben Sie das Kind hier oder wir verlassen euch. Sie haben das Kind unter einem Baum begraben, gingen nach Mombasa. Und da in Mombasa seine Frau hat das zweite Kind zur Welt gebracht, nachdem sie das Kind zur Welt gebracht hatte, ist die Frau gestorben und danach das Kind. Und da war er. Es war sein Ziel, mit Johannes Rebmann, seinem Partner, eine Straße zu bauen von Ost nach Westafrika quer durchs Land, war niemals getan, alle 100 Kilometer eine Station. Sie haben Kilimanjaro entdeckt. Die Leute sagen, der war ein guter Entdecker, aber schlechter Missionar, der hat nur eine Bekehrung in seiner ganzen Dienstzeit erlebt. Wurde so krank, er musste zurück nach Deutschland, wohnte in Korntal, heiratete ein zweites Mal, seine zweite Frau ist verstorben, heiratete ein drittes Mal und eines Tages kam seine dritte Frau in sein Arbeitszimmer und da lag er tot auf dem Boden. Ein vergeudetes Leben. Was sie nicht wissen, manche, die dieses behaupten, er war sehr sprachbegabt. Er hat 6 Stammessprachen gelernt, unter anderem Swahili. Er hat Swahili mit seinen Partnern niedergeschrieben und die Bibel drin übersetzt. Und die Tatsache, dass es in Kenia und Tansania heute so viele Gläubige gibt, geht zurück zu diesem Mann. Und wenn meine Frau Deutsche Konsulat in Nairobi schreibt, schreibt sie an das Ludwig-Krapf-Haus. So ehren sie ihn. Ich sage das auch deswegen, vor etwa 3-4 Jahren hatten wir einen jungen Mann aus Tansania bei uns. Missionare haben ihn unterstützt. Sie haben ihn im Busch kennengelernt. Er hat Englisch gelernt, Schulabschluss gehabt. Und er kam auf mich zu am Ende der Bibelschule und sagte, ich will mein Volk das Evangelium bringen. Ich sagte, wie groß ist dein Dorf, da wo du aufgewachsen bist? Er hat geschmunzelt. Er sagte, wir leben nicht in Dörfern, wir sind Beduinen. Wir gehen dahin, wo es Wasser und Gras gibt. Und wir haben 2-mal in seiner Gegend eine Mini-Bibelschule angefangen, Räumlichkeiten gemietet in der Nähe von Iringa. Das ist er mit seinem Bruder. Sein Vater, seine 3 Frauen. Ich fragte, wie funktioniert es? Das fragte ich, ich war neugierig. Er sagte, ja, es funktioniert gut. Das sind die Mitarbeiter. Der Mann links ist ein ehemaliger Student von Bodensee-Hof. Der Mann rechts von ihm ist eigentlich Schreiner vom Beruf. Und ich habe ihn runtergeschickt, um das Projekt zu leiten. Das sind die ersten Studenten. Und es war eine wunderbare Zeit. Wir machen das, so Gott will, dieses Jahr auch. Zum Schluss Lilias Trotter. Lilias Trotter war künstlich begabt, wuchs in eine wohlhabende Familie in London auf. Und mit 34 ging sie mit 2 anderen Frauen nach Algerien. Und sie sagte, als sie dort ankam, wir standen zu dritt da und sahen auf unser Schlachtfeld. Keine von uns war in der Lage, eine ärztliche Tauglichkeitsuntersuchung zu bestehen. Wir kannten keine Menschenseele an diesem Ort oder einen Satz Arabisch oder einen Hinweis, wie man auf unberührtem Boden mit der Arbeit beginnt. Wir wussten nur, dass wir kommen müssten. Wenn Gott wirklich Schwachheit brauchte, dann hatte er sie. Sie fing an, Bilder zu malen und hatte Zugang zu den Frauen. Und durch ihre Bilder hat sie das Evangelium weitergegeben. Und sie blieb 40 Jahre da, ging nicht nach Hause. Und da hat der Herr eine Tür für das Evangelium geöffnet. Sie sagte Folgendes: Nimm dir das Schwierigste in deinem Leben an. Den Ort der Schwierigkeiten, äußerlich oder innerlich, und erwarte, dass Gott an genau dieser Stelle herrlich triumphiert. Genau dort kann er deine Seele zum Blühen bringen. Wenn Gott es verzögert, unsere kleinen Gedanken zu erfüllen, ist es wichtig, dass er Raum hat, um seinen großen Gedanken zu verwirklichen. Ich freue mich an den Leiden, die ich für euch leide. Und manchmal macht das keinen Sinn für uns, aber manchmal traut der Herr uns Dinge an für anderen, nicht uns selbst. Vater, ich danke dir für diese Geschwister, die das unter Beweis gestellt haben, was wir von Paulus lernen. Und ich danke dir, Herr, du bist der Gott der Umstände. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns niemals verlassen oder aufgeben wirst. Ich bitte dich heute für jemand, der hier ist oder meine Stimme hört, dass du ihm Mut machst und Zuversicht schenkst. Ich bin bei dir und ich schreibe mein Gedicht, auch wenn du auf der unteren Seite dieses Teppich leben musst eine Weile. Trau mir mein Muster zu. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.